Okay, machen wir weiter. Also wir sind mittendrin in der longitudinalen Dynamik. Das letzte Mal hatte ich so eine quasi Schwingungsgleichung angeschrieben. Mache ich nochmal, um Anschluss zu haben. Wir hatten also eine Formel gefunden für die zweite Ableitung der Phase bzw. der Phasenabweichung von der Sollphase. Das sah so aus. Also Phi ist die tatsächliche Phase, mit der das Teilchen wirklich kommt, und Phi Soll ist, mit der das perfekte, das Designteilchen kommt, und ES ist also auch die Designenergie, die das Teilchen haben soll, und Beta ist zum Beispiel auch die Energie, die es tatsächlich hat. Und das, gut, die Gleichung markiere ich mal, die brauchen wir später nochmal. Das ist also praktisch eine Art Oszillation, ne? Also man hat hier die zweite Ableitung hängt irgendwie vom Ort selber ab oder von der Koordinate selber ab. Das ist eine Art Oszillation. Gut, jetzt wollen wir mal anschauen, was passiert denn, wenn jetzt diese Phasenabweichung nicht allzu groß ist. Bisher ist die Herleitung ja exakt. Also da kann die Differenz zwischen Phi und der Sollphase, die kann 180 Grad sein, die kann 1000 Grad sein oder auch nur 1 Grad. Jetzt wollen wir mal angucken, was ist denn, wenn es nicht allzu weit weg ist. Ja? Wenn also man mehr oder weniger schreiben kann, na, Phi ist... Das ist mehr oder weniger die Sollphase plus eine kleine Phasenabweichung Delta Phi. Und die sei eben kleiner, ach so, Schwachsinn. Und die sei kleiner als 1. Ja? So, wenn man das also annimmt, dann kann man den Cosinus hier hinten entwickeln. Das macht man in erster Ordnung nach Taylor. Das ist dann etwa 1/2 und dann wird die ganze Sache schon linearer. Dann kann man noch sagen, naja, dieses Phi-2-Punkt, das unterscheidet sich ja von Phi eigentlich nur durch eine Konstante, nämlich hier durch diese Sollphase, die ja überall gleich ist. Dann ist das etwa dasselbe wie das, und das kann man dann auch so schreiben. Ist im Prinzip alles das Gleiche. Ja? Gut, wenn man jetzt also das einsetzt da drüben, dann kriegt man das Ganze eben linearisiert. Okay, und das ist jetzt wirklich ein harmonischer Oszillator. Wir haben die zweite Ableitung, wir haben den Ort selber, das ist praktisch ein harmonischer Oszillator, und den löst man durch diesen Ansatz. Ne? Das ist der Ansatz, den man einsetzt, also irgendeine Cosinus oder Sinus oder auch E hoch I, kriegt man das rein, und da führe ich jetzt eine neue Frequenz ein, die sogenannte Synchrotronfrequenz. Das wird man dann gleich später sehen, was das eigentlich ist. Und die Gleichung wird eben dann durch diesen Ansatz gelöst, wenn man eben für diese Synchrotronfrequenz oder Synchrotron Omega Folgendes einsetzt. Okay, und das kommt jetzt noch folgende Annahme. Also der Ansatz löst die Gleichung, wenn diese Oszillationsfrequenz, die man hier hat, genau so gewählt wird. Da habe ich jetzt einfach in dem Schritt noch das Tau-Quadrat ersetzt durch das Omega-AF, aber die stehen ja genau in diesem Zusammenhang. Ne? Das, dieses Tau oder diese Zeit T war ja genau die Zeit, die das Teilchen von einem Bunch zum nächsten braucht. Und das sollte natürlich, wenn alles vernünftig eingestellt wird, sollte das einem Phasenvorschub von 2π entsprechen. Und wenn man das eben hier oben einsetzt, dann kommt man auf diese Formel und sieht dann also, dass diese Gleichung, die ja eine Schwingung in Phi ist, dass es eine Schwingung gibt, ja? Also die Phase Phi schwingt mit einer Synchrotron Omega, das eben so groß ist, das ist nicht gleich der HF-Frequenz. Ja? Man sieht, diese Schwingung wird umso stärker, je höher zum Beispiel die Spannung wird in dem Gap, oder auch je höher die HF-Frequenz ist. Ne? Gut. Jetzt wissen wir, dass in dem... Aber sie hängt noch von so anderen Gemeinheiten ab, wie von der synchronen Phase zum Beispiel hängt diese Frequenz ab und noch von diesem Eta, da muss man aufpassen. So, was haben wir? Jetzt haben wir ja gesagt, in dem LINAC ist das Eta immer kleiner als 0. Das heißt also, ich kriege hier erstmal was Negatives. Ich will aber kein negatives Omega-Quadrat haben, weil das gibt dann ein komplexes Omega, das ist Mist, will ich nicht. Entsprechend muss man eben die Sollphase wählen, damit das Quadrat wieder positiv wird. Das heißt also, daraus folgt unmittelbar, wenn das ein Oszillator sein muss und keine Exponentialfunktion, dass eben diese synchrone Phase kleiner sein soll als minus Pi. Größer sein muss als minus Pi, aber kleiner sein als 0, damit einfach dieser blöde Sinus negativ wird und das die minus 1, den negativen Teil hier aufhebt. Dann gibt das eine Oszillation. Ne? Dann weiß ich also, dass das Phi irgendwie oszilliert um einen festen Wert herum, gibt eine Oszillation. Würde ich die Sollphase jetzt anders wählen, dann würde ich eher sowas kriegen. Ne? Einen exponentiellen Anstieg. Das will ich nicht, deswegen, um das zu kriegen, das entspricht also hier dieser Schwingung. Ja? Gut, ab dafür. So, jetzt hat man also schon mal eine Bedingung dafür gekriegt, dass die Beschleunigung überhaupt einigermaßen stabil ist. Die Sollphase muss also irgendwas zwischen 0 und minus Pi sein. Gut, dann kann man sich daran machen, diese Gleichung hier zu integrieren. Und beziehungsweise, Entschuldigung, wir integrieren jetzt diese Gleichung hier. Das macht man, indem man auf beiden Seiten einfach mal mit Phi Punkt multipliziert. Das ist praktisch die Frequenz, mit der die Phase schwingt. Also wenn ich jetzt auf die Lösung dieser Gleichung jetzt mal aufschreibe, habe ich hier als Funktion der Zeit, gucke ich jetzt die Phase an. Ich gucke jetzt, wie die Phase schwingt, nicht wie die Spannung in dem Buncher schwingt. Die Spannung in dem Buncher schwingt hier mit Omega Radio Frequency. Und das ist eher das ist die Frequenz, mit der diese Phase dann schwingt. Ja, das ist also sozusagen. Das nennt man auch die Synchrotronfrequenz. Ne? Okay, wo waren wir? Da waren wir. So. So, also das ist jetzt einfach die Gleichung da drüben mit Phi Punkt auf beiden Seiten multipliziert. Das kann man dann integrieren. Einfache Integration, wenn praktisch die innere Ableitung davor steht, kann man das integrieren, als ob nichts wäre. Dasselbe macht man hier, da steht die innere Ableitung von dem Term steht davor, also kann man den einfach integrieren. So, jetzt im nächsten Schritt benutzt man eine Formel, die hatten wir beim letzten Mal. Da hatten wir nämlich gehabt, dass d phi Punkt ist dieses, hat man Ausdruck für d phi Punkt, den brauchen wir jetzt wieder. Sollten Sie aufgeschrieben haben. Das benutzen wir jetzt wieder und setzen es da oben ein. Und dann kriegt man sowas. Muss dann, glaube ich, noch durch Tau teilen, aber gut, das kann man leicht nachvollziehen. Oh, jetzt wird es knapp. So, Entschuldigung dafür, also das muss man hier trennen. Ja. Wenn man also dieses Phi-Punkt praktisch hier oben einsetzt, oder dieses D-Phi-Punkt und dann noch durch ein zusätzliches Tau teilt, dann wird sich das Tau wegkürzen und man kriegt diese Gleichung hier und man darf die Integrationskonstante nicht vergessen. Ja. Die kommt noch dazu. Okay. Das Ganze kann man jetzt noch mal ein bisschen auflösen. Das dann wird deutlicher, was das für eine Gleichung ist, indem man dieses Delta E isoliert. Was haben wir hier? Also einfach das Delta E isoliert, entsprechend gut, kriegt man einen anderen Ausdruck für die Konstante, es bleibt aber immer noch eine Konstante, weil da halt ein paar Pis, Es und was weiß ich nicht für ein Zeug alles rankommt. So, dann kriegt man also eine Gleichung, die setzt in Beziehung die Energieabweichung relativ zur Sollenergie von dem Teilchen zur aktuellen Phase des Teilchens. Und die Gleichung sieht jetzt ein bisschen hässlich aus, weil man den Sinus von einem Argument hat und das Argument selber sieht ein bisschen blöd aus. Gut, damit muss man erstmal leben, das ist so. Man schreibt das jetzt nochmal, um die Physik besser zu verstehen, mal so auf. Man sagt, das ist im Prinzip eine Koordinate, nämlich die Energieabweichung, die sich in einem effektiven Potential, das nur von Phi abhängig ist, bewegt. Also im Grunde, ja, ich kann hier schreiben, das ist praktisch Ortquadrat plus ein Potential, das oder Geschwindigkeitsquadrat, so könnte man das auch sagen, plus irgendein Potential, das vom Ort abhängig ist, ist eine Art Konstante. Ja? Das ist, so könnte man das interpretieren. Ich hoffe, Sie haben das. Dann wollen wir das nämlich mal, könnte man das mal aufmalen. Das mache ich ein bisschen mal hier. Ah, nee, da komme ich nicht so gut dran. Ist keine gute Idee gewesen. Und zwar tragen wir jetzt mal auf. Das ist jetzt leider ein hohes Bild. Sorry dafür, ist so. Und zwar trägt man jetzt mal auf hier unten die Phase. Dass mir das jetzt einigermaßen gelingt. Das sei hier die 0. So, dann haben wir hier die Sollphase und hier symmetrisch dazu die negative Sollphase. Das sieht jetzt erstmal blöd aus, aber wir hatten ja vorher gesagt, dass die Sollphase negativ sein soll. Ja, die ist ja hier oben, ist ja eindeutig negativ. Deswegen, wenn ich hier minus negativ, steht hier durchaus was Positives rechts von der 0. Das ist also noch nicht schlimm. Und dann kriegen wir hier noch eine Phase, die nenne ich jetzt erstmal, das sehen wir später, die nennen wir Phi-Stern. Okay, Als erstes tragen wir jetzt mal auf. In dem ersten Schritt, das ist jetzt wirklich blöd. Gut, tragen wir jetzt mal auf das elektrische Feld, in dem man beschleunigt hat. Das ist ja so, dass das bei der Phase 0 maximal ist. Das wird also irgendwie sowas sein. Wir hatten ja gesagt, das E-Feld oszilliert mit irgendeinem Kosinus. Dann sieht das also irgendwie so aus. Ja? Geht dann so weiter und so weiter. Gut, im nächsten Schritt tragen wir mal auf dieses Potential hier, dieses V von Phi. Einfach, wenn man diese Funktion jetzt mal aufmalt. Wie sieht die aus? Die sieht dann etwa... Potenzial sieht etwa so aus. Sie hat hier ein Minimum. Und geht, also dieser Knick ist natürlich nicht echt, es sieht dann so aus. Ja. Und jetzt ist gerade bei dieser Phase Phi Stern das Potenzial genauso groß wie bei der negativen Sollphase. Also diese Funktion ist das Ding hier. Und da sieht man, naja, das ist ein Potential, da kann man was drin einfangen. Ja. Da sollte was drin oszillieren können, aber eben nur in gewissen Grenzen. Und jetzt guckt man sich mal die, als nächstes wollen wir praktisch die Lösung von dieser Gleichung entwickeln für sehr kleine Phasen, also für Phasen, die ungefähr in der Nähe von der Sollphase sind, also für etwas, was sich hier etwa abspielt und für Sachen, die eben größer sind. Und das macht mir jetzt erstmal die Entwicklung. Jetzt würde ich das mal wegnehmen. Potenzial hatte ich hier erstmal jetzt angeschrieben für beliebige Phasen. Jetzt machen wir wieder diese Näherung, dass die Phasen abweichen von der Sollphase, dass sie klein gegen 1 sein sollte. Dann entwickelt man als erstes diesen Term hier. Phi mal Cosinus von der Sollphase, Minus. Sinus Phi, das ist dieser hässliche Term, weil er eben Sinus und also das Argument und Sinus vom Argument zusammen enthält. Da macht man eine Entwicklung bis zur zweiten Ordnung. Dann kriegt man eben das hier raus. Und weil es eben bis zur zweiten Ordnung ist, taucht natürlich dann auch hier ein Quadrat auf, ne? Klar. Einfach der Term ist zur zweiten Ordnung entwickelt, das heißt, irgendwo muss was Quadratisches auftauchen. Das setzt man jetzt wieder in diese Potentialgleichung ein. Kriegt man das hier. So, und das hat jetzt eben den Vorteil, dass die Phase eben nicht mehr in dem Sinus auftaucht, aber dafür eben jetzt quadratisch ist. Man hat also jetzt eine Beziehung zwischen der Energieabweichung und der Phasenabweichung. Beide tauchen quadratisch auf, also das Quadrat von dem Ding plus irgendein konstanter Vorfaktor mal den Quadrat von dem Ding ist eine Konstante und das erinnert ja ein bisschen an einen Kreis bzw. eine Ellipsengleichung und das ist auch eine Ellipsengleichung. Gut, also wenn man sagt, die Phasenabweichung von der Sollphase ist recht klein, dann ist der Zusammenhang zwischen Energieabweichung und Phasenabweichung durch eine Ellipse gegeben. Und das kann man jetzt mal in diesen Plot hier eintragen. Man macht also jetzt einen zusätzlichen Graphen. Dann wieder, damit man die alle sieht. Also man trägt neben dem E-Feld und diesem Potential trägt man jetzt zusätzlich noch die Energieabweichung auf. Delta E. Und dann haben wir gesagt, wenn wir also die Phasenabweichung klein halten, dann wird das eine Ellipse sein. Also man kann dann schon mal hier unten sowas anmalen. Das sieht man einfach aus der Gleichung. Das gilt für kleine Abweichungen. Jetzt ist doch die Frage, wenn ich hier so ein Teilchen habe, es ist ja an eine Ellipse gebunden, läuft das dann mit der Zeit rechts rum oder links rum? Nehmen wir mal an, es hätte jetzt eine, sagen wir mal, das wäre die, hier wäre sozusagen das Delta E gleich 0. Ja? Wenn es jetzt irgendwie eine zu große Energie hat, kommt aber genau an dem Band schon zur richtigen Phase an, dann müsste ich es hier einzeichnen, dann überlege ich mir, wie taucht es denn beim nächsten Bunche auf? Naja, beim nächsten Bunche wird es, weil es eine zu hohe Energie hat, früher ankommen. Wenn es früher ankommt, ist die Phase von dem Bunche noch nicht bei der Sollphase, sondern sie ist etwas früher, weil er ja schneller war. Und dann ist also die Phase nicht die Sollphase, sondern eine etwas kleinere Phase, sprich die Phasendifferenz ist dann negativ. Der wird dann also irgendwie hier auftauchen, ne? Und dann weiß man die Laufrichtung. Dann wird sich also die Gleichung sozusagen, das Teilchen so entwickeln und man hat eine Trajektorie in Delta E und in Phi bzw. Delta Phi, die dieser Gleichung gehorcht für kleine Abweichungen und sich dann so bewegt. Also Teilchen wird immer oszillieren zwischen zu hoher Energie, zu niedriger Energie, zu kleiner Phase und zu hoher Phase, wenn die Phasenabweichung klein ist. So, nun kann man natürlich die Phasenabweichung langsam größer werden lassen. Dann wird auch diese Konstante langsam größer werden. Das heißt, man kriegt einfach eine Ellipse, die etwas größer wird. Aber irgendwann natürlich wird diese Näherung, die ich da oben gemacht habe, die man da oben gemacht hat, Delta Phi kleiner 1, die wird natürlich dann irgendwann falsch werden. Das heißt, man hat es nicht mehr wirklich mit einer Ellipse zu tun. Was man dann im Extremfall kriegt, ist so ein Fisch. So, hoffentlich haut das jetzt hin. Dann kriegt man nämlich sowas hier. Das sieht dann eher so aus. Oh mein Gott. Nochmal. So. Das muss hier bei 0 durch. Und so, und da muss er hoch. Dann sieht das so aus. Das wäre also eine Lösung der Gleichung, wenn diese Näherung nicht mehr unbedingt erfüllt ist. Und dieses Ding, das nennt man Separatrix. Wo schreiben wir das hin? Schreibe ich hier hin. Warum heißt das Separatrix? Weil das einfach den Phasenraum separiert in zwei Gebiete. Wenn ich mein Teilchen erzeuge mit einer gewissen Energieabweichung, Phasenabweichung und ich tue das innerhalb des roten Bereiches, dann wird das Teilchen hier immer irgendwie rumlaufen. Es wird den roten Bereich nie verlassen. Erzeuge ich es aber mit einer Energieabweichung, die zu hoch ist, dann wird das nicht mehr funktionieren. Wenn ich das Teilchen also zum Beispiel hier erzeuge, dann wird das so rumlaufen. Dann wird das erstmal hier auch wieder reflektiert, denn das Potential wächst hier, das habe ich jetzt nicht gezeigt, das geht hier praktisch unendlich nach oben, weil in diesem Potentialterm taucht ja dieses Phi auf. Ja, Phi mal einer Konstanten, das heißt, es wird hier hochgehen und hier an der anderen Seite wird es entsprechend abschmieren. Das heißt also, wenn sich das Teilchen in diesem Potential bewegt, kann es hier ja nicht unendlich hochgehen, ja, weil die Energieabweichung ja nur endlich war. Das heißt, hier wird es schon noch reflektiert. Aber was passiert, wenn er auf der anderen Seite ankommt? Na, auf der anderen Seite kommt er mit zu viel Schwung und schmiert nach da unten hin ab. Das heißt, es wird sowas passieren. Und das entspricht praktisch keinem anderen Fall, als dass dieses Delta E irgendwann gegen minus unendlich geht. Das ist der Fall hier. Heißt, die Energieabweichung von der Sollenergie wird unendlich groß. Und wenn ich mir jetzt einen Beschleuniger so baue, dass die Sollenergie langsam zunimmt, das kann ich ja machen, aber die Energieabweichung unendlich groß wird, dann heißt das wird praktisch nicht beschleunigt. Das heißt, der Typ ist sozusagen zu blöd, auf der Welle zu reiten. Der bleibt immer stehen, es kommt eine Welle nach der anderen vorbei, aber er kommt nicht mit. Das wäre um ein Bild bei der Welle zu bleiben, das ist einer, der es hinkriegt, der kriegt es nicht hin, der schmiert ab. Das sind also, man kann die Lösung auch jetzt hier noch weiter skizzieren, das kommt dann praktisch so. Und so bewegen sich diese Teilchen. Deswegen Separatrix, also dass die Teilchen müssen innerhalb einer gewissen Energie- und Phasenabhängigkeit Bereichs bleiben, damit ich sie beschleunigen kann. Wenn das nicht der Fall ist, schmieren sie ab. Okay. Das habe ich Separatrix genannt, genau. Man nennt auch dieses Separatrix, das nennt man auch den stabilen Eimer. Ist wirklich so. Das kommt praktisch daher, wenn man sich, weiß nicht, wer das erfunden hat, dass man praktisch in einen Eimer in einen See von Teilchen schmeißt und den hochzieht und sozusagen die Teilchen, die im Eimer sind, die ziehe ich mit, ja, die ziehe ich mit der Energie mit, die kann ich beschleunigen, die anderen bleiben halt liegen, fallen aus dem Eimer raus, Wasser bleibt im See. Das nennt man Stable Bucket. Das ist praktisch der Bereich des Beschleunigers, in dem die Teilchen liegen müssen, damit sie den Zug kriegen, damit sie beschleunigt werden. Jetzt kann man noch hier zwei Punkte definieren. Das eine ist der Punkt 2, das andere ist der Punkt 1. Der Punkt 1 ist ein stabiler Fixpunkt. Und der Punkt 2 ist eben ein nicht stabiler Fixpunkt. Wenn ich mich hier hinsetze, das ist stabil. Oh Leute, sorry. Ach, ich habe das. Trottel. Das hätte ich hier malen müssen. Entschuldigung. Das ist zu weit. Das muss ja bei der Sollphase stehen. Ach, das stimmt zwar, aber das ist nicht richtig. Was ich gesagt habe, war richtig. Was ich gemalt habe, im Prinzip auch, war aber mit einer Ablage. Entschuldigung. Sorry, das ist Mist. So muss es sein. Also die Ellipse kriegt man, wenn man sich natürlich um die Sollphase rum bewegt. Sorry. So rum und dann kriegt man eine andere Ellipse mit einer größeren Konstante und das deformiert sich langsam und man kriegt das, so ist es. Das war die Separate. Es ist natürlich um die Sollphase rum. Eieiei. Und langsam deformiert sich das. So. Das sind Lösungen, die weniger stabil sind. Sorry dafür, das ist natürlich um die synchrone Phase. Alles andere bleibt natürlich genauso gleich. Das Ding heißt immer noch Separatrix und das heißt natürlich immer noch stabiler Eimer, aber er ist natürlich nicht um die Null, sondern er ist um diese Sollphase. Okay. Dann wische ich das nochmal aus. Wir haben ja jetzt, Pause ist noch nicht. Also Sie können sich ja nochmal verinnerlichen, warum jetzt die Laufrichtung, die ich da gemalt habe, warum die so ist, ob Ihnen das auch anschaulich klar ist, ja, dass eine zu große Energieabweichung erstmal zu negativen Phasen führt und warum die Laufrichtung so ist und warum es dann irgendwann instabil wird. Einfach durch Angucken dieser Potentialgleichung. Das da war voll. Punkt 2, ach so, das heißt unstable. Wollt das nicht nochmal schreiben? Unstable Fixed Point. So war es gemeint, ja. Das war die 1. Also sprich, wenn ich hier ein Teilchen hinsetze, dann ist das aber genau an diesem Punkt, dann ist ja alles in Ordnung. Dann hat er genau die richtige Energie, ja, die Sollenergieabweichung, die Energieabweichung ist 0. Die Phasenabweichung ist zwar recht groß, macht aber nichts, weil die Spannung ja die gleiche ist. Ist ja ein Kosinus. Also ein Teilchen, das ich hier an diesen instabilen Punkt setze, ja. Das setze ich ja dahin mit der Energieabweichung 0. Zwar an einer völlig falschen Phase, aber weil das Feld mit dem Kosinus geht, ist das Vorzeichen wurscht. Das heißt, der kriegt sozusagen auch immer genau die richtige Beschleunigung zur richtigen Zeit. Ist also für den einen Punkt ist das okay. Aber sobald eine kleine Abweichung kommt, schmiert er ab. Ne? Sobald ich ihn also mit einer etwas anderen Phase hier hinsetze, zum Beispiel hier, ist er nicht mehr stabil. Dann wenn ich ihn hier hinsetze, dann haut er ab. In welche Richtung? Dann würde er zum Beispiel nach da abhauen. Also mit einer ganz kleinen Phasen- oder Energieabweichung haut der ab. Deswegen ist er instabil. Während der hier ist stabil, da kann ich ein bisschen variieren. Der haut mir nicht ganz ab, der bleibt immer in derselben Gegend. Aber der hier ist instabil. Ist einfach, wenn Sie sich das als Landschaft vorstellen und stellen hier oben Ihr Auto ab, solange kein übler Mitmensch kommt und es schubst, bleibt es ja stehen. Aber wenn das in die falsche Richtung schubst, ist der Karren weg. Während hier können Sie Ihr Auto ruhig abstellen, sollen Sie doch schubsen. Das ist einfach die Definition von einem stabilen Punkt. Okay. So, jetzt hatten wir das. Jetzt wollen wir ja einen Beschleuniger bauen. Wir haben also Acceleration. Also Beschleunigung kriegen wir nur dann, wenn das Feld positiv ist, wenn es nach vorne geht. Und dazu muss also sein, dass das Kosinus dieser Sollphase größer ist als 0. Und mit der Randbedingungen, die wir vorher hatten, dadurch, dass wir eine positive Frequenz haben wollten für diese Synchrotronfrequenz, hatten Sie ja aufgeschrieben, kann man das also zusammenfassen, dass für die Sollphase das hier gelten muss. So muss ich also die Sollphase wählen, um zum einen überhaupt eine Beschleunigung zu kriegen und zum anderen, damit die ganze Sache auch noch stabil verläuft. Ja. Ich kann mich also jetzt mit meiner Sollphase nicht zum Beispiel hier hinsetzen. Da wäre das E-Feld zwar immer noch positiv, aber ich wäre jenseits des fokussierenden Potenzials. Und wenn ich also positives E-Feld innerhalb des beschleunigenden Potenzials haben will, dann muss ich mich in muss diese Sollphase zwischen ja, Pi halbe und minus Pi halbe liegen. Gut. Das war nur die eine Bedingung, genau. Okay. So. Schauen, habe ich das richtig geschrieben? Das ist nur die Bedingung für die Beschleunigung. Dann ist der Kosinus positiv und dann hatte ich die andere Bedingung, schreibe ich noch. Dass eben diese synchrone Omega, dass das größer sein soll als 0. Daraus kriegte man die andere Bedingung. So rum war es, genau. Und das muss man verheiraten für stabile Beschleunigung. Das jetzt haben wir es so. Jetzt haben wir es, sorry. Okay, so ist es. Das ist einfach, dass der Kosinus größer als 0 wird. Das war, damit die Frequenz positiv ist, das Quadrat der Frequenz. Beides zusammen gibt eben das hier. So, jetzt haben wir es. Gut, jetzt, was wir noch nicht hatten, das war so ein praktischer Ausdruck Wie steht es mit dieser Phase hier? Ne? Dieses Phi-Stern, das war noch nicht weiter quantifiziert. Das Phi-Stern ist ja gerade so definiert, dass man an der Stelle genauso hoch ist wie hier. Das gibt praktisch die andere Grenze von diesem Bucket an. So, und da ist es jetzt so, dass man dann eine Näherung benutzen kann, dass in recht guter Näherung gilt, dass Phi minus Phi soll, also der, wenn dieser Abweichung, Betrag der Abweichung etwa 1 oder kleiner ist, dass dann Phi Stern ungefähr gleich 2-mal der Sollphase ist. Das kann man gern mal ausprobieren. Und normalerweise wählt man in Beschleunigern eine Phase von etwa minus 30 Grad. Machen wir bei der GSI auch so. Das entspricht 0,52 Rad. Und da sieht man das also, wenn man das mal hier oben einsetzt, dass diese Näherung ganz gut ist. Können Sie ja mal zu Hause ausprobieren. Okay. Und innerhalb dieses Buckets kann man sagen, dass die Teilchen rotieren. Man nennt das Rotieren. Also es ist eine Rotation im Phasenraum, nicht im wirklichen Raum natürlich. Okay. Jetzt kommt ein weiterer wichtiger Begriff für die Beschleunigerei, das ist der Begriff der Akzeptanz. Das ist also praktisch eine Fläche oder ein Volumen im Phasenraum. Innerhalb dessen müssen die Teilchen liegen, damit es stabil durch diesen Beschleuniger fliegt. Und die Akzeptanz ist praktisch nichts anderes als die Fläche, Phasenraumfläche eben von dieser roten Separatrix. Und wie kann man sich dieser nähern? Also nichts anderes als Bucket bzw. Separatrixgröße. So, wie groß ist diese Akzeptanz in der Phase? Das sieht man ja aus dem Graphen eigentlich. Sieht man das unmittelbar, das geht auf der einen Seite von der zweifachen Sollphase wegen dieser Näherung, geht von hier bis hier, das ist also die Phasenakzeptanz, die man hat. Was folgt daraus? Wenn man also jetzt sagt, ich habe es eilig, ich will möglichst schnell beschleunigen, da wo das elektrische Feld maximal ist, dann wird man diese Sollphase auf 0 legen, da ist ja der Cosinus am Maximum. Das ist schön, das kann man tun, man zahlt aber einen Preis dafür. Wenn man also Phi S gleich 0 Grad wählt, dann hat man die maximale Beschleunigung, aber keine Akzeptanz mehr. Ist das auch anschaulich sozusagen klar. Das heißt ja, wenn man also anschaulich gesprochen, wenn ich das System voll ausreize, wenn ich also darauf vertraue, dass ich jedes Mal genau auf der Spitze der Spannung bei der nächsten Kavität ankomme und ich schaffe das auch, okay, dann passiert das. Aber wenn ich einmal zu spät komme, bin ich beim nächsten Mal zu langsam und kriege den nächsten Anschluss nicht. Ja? Ist das anschaulich? Ja? Das heißt, beschleunigt zwar maximal, aber ich habe praktisch keine Akzeptanz mehr. Es gibt praktisch nur noch ein Teilchen, das Designteilchen, das es in der realen Welt nicht gibt. Also nur mit Sollphase 0 zu beschleunigen, das dauerhaft, das ist keine gute Idee. Jetzt nehmen wir mal das andere Extrem. Man sagt, man legt die Sollphase auf plus minus Pi halbe. So, was hat man dann? Naja, setzen wir mal ein. Feld von Pi halbe. Cosinus von Pi halbe ist 0. Dann hat man also überhaupt kein Feld. Dann hat man gar keine Beschleunigung mehr. Aber man hat die maximale Akzeptanz. Die geht nämlich von minus Pi bis Pi. Kann man jetzt auch wieder die beiden Sachen aus dem Bild verstehen. Wenn ich die Sollphase sozusagen jetzt immer dichter dran ranrücke, dann wandert dieses Minimum praktisch immer höher. Und ich habe zum Schluss nur noch so einen Sattelpunkt eigentlich, ja, wenn ich die Sollphase auf 0 schiebe. Während wenn ich sie jetzt sozusagen auf minus Pi halbe schiebe, das habe ich jetzt nicht angemalt, aber habe ich jetzt nicht explizit hergeleitet, aber wenn Sie jetzt für die Sollphase dann in dieser Potentialgleichung minus Pi halbe einsetzen, dann sehen Sie, dass dieses Bucket dann kriegt dann die Form eines Auges. Dann sieht das praktisch so aus. Und hier kommt gleich das nächste. Ja. Und dann habe ich hier zum Beispiel minus Pi und hier Pi. Dann schluckt der praktisch in der Phase alles, aber er wird nicht mehr beschleunigt. Das ist so ein bisschen, wie man seine Vorlesung vorbereitet. Also wenn man den Leuten ganz viel, ganz schnell beibringen will, kommt keiner mehr mit. Oder man hält das Niveau ganz flach, dann kommen alle mit, aber das lernt keiner mehr was. Das ist sowas so ein bisschen wie ein Analogon, sagen wir mal. Gut. Was können wir jetzt machen? Jetzt machen wir noch Energieakzeptanz, dann machen wir Pause. So, das war die Phasenakzeptanz. Wie kriegt man jetzt die Energieakzeptanz? So, fangen wir mal an mit an der Stelle, wo die Phase gleich der Sollphase ist. Da habe ich die höchste Energieakzeptanz, wie man aus dem Graphen sieht. Wenn ich also die Sollphase einstelle, ist die Energieakzeptanz am größten. Das sieht man aus dem Graph. Wie nähert man sich dem? Dann setzt man als erstes mal, macht man den umgekehrten Schritt, man setzt Phi gleich minus der Sollphase, um diese Konstante in der Gleichung rauszukriegen. Für die hat man nämlich noch keinen Wert. Ja? Wenn ich Phi jetzt erstmal auf die negative Sollphase setze, da hat man gesagt, ist Delta E gleich 0. Muss Delta E gleich 0 rauskommen. Ne? Wenn ich mich also genau hier setze, wird das 0. Daraus kann ich aber eine Information kriegen, wie diese Konstante ist, die wir da am Anfang hatten bei dem Potential. Das kann man einsetzen. Dann kriegt man für diese Konstante, die ist Beta Quadrat E mal Q. So, dann hat man diese Konstante erschlagen. Jetzt wiederum, wenn man diese Konstante kennt, dann kann ich natürlich auch wieder Phi auf die Sollphase setzen. Und weiß dann, dass Delta E maximal ist. Das kann man dann ausrechnen, muss man nur einsetzen. Dann kriegt man Delta E Quadrat, kriegt man so einen Ausdruck. Schreibe ich der Form halber mal hin. Okay. Das gibt praktisch die Energieakzeptanz eines Beschleunigers an und man sieht, dass man die also ein bisschen variieren kann. Wenn ich also die Spannung unendlich hoch wählen kann von den Kavitäten, die da hintereinander kommen, dann wird die Energieakzeptanz immer größer. aber Spannung kostet natürlich auch Geld. Und sie wird auch immer größer, je höher das Beta wird. Auch das kann man anschaulich ganz gut verstehen. Denn je höher das Beta wird, desto weniger transformiert sich ja ein Energiegewinn in einen Geschwindigkeitsgewinn, beziehungsweise eine Energieabweichung in eine Zeitabweichung. Wenn sie alle praktisch unendlich schnell sind, wenn sie alle Lichtgeschwindigkeit haben, dann kommt es nicht mehr darauf an, ob sie noch ein bisschen mehr Energie oder weniger haben. Sie kommen trotzdem immer zur gleichen Zeit an. Das drückt sich hier aus. Beziehungsweise, wenn man weiß, dass Eta ja nichts anderes ist als minus 1 durch Gamma Quadrat, wird es noch deutlicher, dann wird das Gamma hier, kommt hier hoch und es wird dann unendlich. Ne? Gut. Damit sind wir eigentlich, was das angeht, durch. Jetzt will ich nur noch anmerken, das ganze Zeit habe ich ja jetzt nur für Elektronen mit, also, oder für eine Ladung Q gerechnet. Wenn man jetzt ein Ion hat, das also auch noch eine gewisse Masse hat, also wenn ich ein Ion betrachte, das irgendwie eine Massezahl X und eine Ladung Q plus hat, dann muss man praktisch in allen Gleichungen Q einfach ersetzen durch Q durch A und alle Energien muss man praktisch ersetzen durch EU, das ist sozusagen Energie, die Gesamtenergie durch die Massezahl. Das muss man dann durchgehend machen, habe das jetzt nicht gemacht, aber im Grunde ist das einfach nur eine Skalierung. Und ich kann nochmal schreiben, das hatte ich ja hier schon verwendet, das ist für Linux gilt. Diese Gleichung hier. Okay, jetzt denke ich, können wir mal eine Pause machen und können Fragen loswerden. Ich würde sagen, so 5 Minuten Pause, oder? Das hoffe ich näher gebracht zu haben, warum man longitudinal fokussiert, wenn man die Kiste richtig einstellt. Longitudinale Fokussierung hat den Nachteil, dass man transversal dann die ganze Sache defokussiert. Und das will ich jetzt mal versuchen näher zu bringen. So. Und den Begriff Gap kennen Sie ja wahrscheinlich vom Holger Podlech. Podlech ist einfach, Gap ist einfach, ja, wo eine Spannung abfällt, eine Wechselspannung. So, was haben wir innerhalb von dem Gap? Da ist das ist die Divergenz vom E-Feld, kann man aufschreiben, als ist das E-Feld ist Quatsch. Das E-Feld ist ein Gradient von einem gegebenen Potential Phi und die Divergenz ist 0. Weil ja keine freien Ladungsträger da vorhanden sind. Jetzt kann man das eine in das andere ansetzen und dann kriegt man eben, dass die Summe der zweiten Ableitung das kennen Sie, glaube ich, als Laplace-Apparate oder sowas gleich 0 sein muss. Das heißt aber natürlich im Umkehrschluss, dass die Summe der transversalen Ableitung, zweiten Ableitung, gleich der hier sein muss. Ne? Und wenn Sie jetzt sozusagen die longitudinale Koordinate, die ich die ganze Zeit behandelt habe, beziehungsweise das Phi, das können Sie ja umwandeln in eine longitudinale Ablage. Gibt ja praktisch beides eine Position in dieser Richtung vor, wenn also noch da beschleunigt wird, kriegen Sie also, dass die Summe der beiden transversalen Ableitungen gerade das Negative der Summe der longitudinalen Ableitung ist. So, und wir hatten ja gesagt, wenn ein Teilchen longitudinal fokussiert ist, wenn es also irgendwie so fliegt, aber immer um seinen Sollpunkt rum, dann haben wir eine longitudinale Fokussierung. Ist also in diesem Bucket und schwingt immer, dann haben wir also, dass diese Phase Phi entspricht irgendwie der Position entlang der Z-Richtung, wenn ich eben mich entschieden habe, Z als die longitudinale Richtung zu nehmen, dann haben wir also, damit das irgendwie eine Oszillation gibt, wo muss das größer sein als 0. Ne? Nur dann würde es hier oszillieren. Ich male also was weiß ich, man malt dann hier, nehme ich gleich wieder weg, Phi auf und hier Z. Dann muss das so irgendwas geben, damit das da gefangen ist und oszilliert. So, schön. Wenn das aber größer sein muss als 0, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass die Summe von den beiden da negativ sein muss. Und das heißt, dass man transversal, also defokussiert. Also ganz toll, ne? Man hat einen Beschleuniger gebaut, der longitudinal beschleunigt, ist auch alles stabil, kleine Abweichungen kann ich tolerieren, bleiben wir halten, aber transversal geht der Strahl sofort flöten, weil er eben exponentiell defokussiert wird. Also das reale Potenzial müsste man sich dann praktisch vorstellen, wenn Sie jetzt als dritte Koordinate zum Beispiel jetzt x in die Richtung zeigen lassen, dann würde das Potenzial eben so aussehen. Ne? Bleibt es in der hier erhalten, aber es schmiert nach dahin ab. Schlecht das. Das heißt also, ohne eine geeignete transversale Fokussierung nichts mit Beschleuniger. Also ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich die Teilchen transversal bei Laune halte, fokussiere, denn sonst wird jede Beschleunigung, die stabil in Z ist, sofort einen Verlust in X und Y nach sich ziehen. Das kann man sich jetzt auch noch mal ein bisschen anschaulicher darstellen. Das möchte ich auch noch mal machen. In einem alternativen Bild. So, nehmen Sie mal an, Sie haben jetzt hier also irgendwie ein beschleunigendes Gap. Das sieht irgendwie so aus. Das ist also von der Seite angeguckt so eine Driftröhre. Ich nehme an, das haben Sie beim Herrn Pottlich mal gesehen. Also das hier ist jetzt mit Material gefüllt. Sie haben die Driftröhre genau in der Mitte zerschnitten und dann haben Sie hier, liegt ein Feld an. Das Feld schnürt sich also zusammen. Ich weiß nicht, ob der Herr Pottlich mal so ein Bild gezeigt hat. Das Feld wird also nicht direkt so zeigen, sondern es hat eine gewisse Zusammenschnürung. Ja, auch wenn Sie sich überlegen, dass es hier vielleicht einen endlichen Krümmungsradius gibt, ja, muss das Feld ja senkrecht auf der Oberfläche stehen. Das heißt, man hat so eine Zusammenschnürung. Ja. Und dieses Feld hängt ja außerdem, wie die ganze Zeit gesagt, von der Zeit t ab. Dann können Sie jetzt hier ein Koordinatensystem mal reinmalen. Hier sei also die Koordinate z. Die ist genau in der Mitte vom Bild, ist die 0. So, und was wird passieren, wenn also das Teilchen fliegt rein und am Anfang ist ja z zwangsläufigerweise ist kleiner als 0. Dann wird das Teilchen ein Feld sehen, das eher nach da zeigt. Das Teilchen wird also eher fokussiert werden. Das E-Feld wird also fokussierend. Gut, irgendwann kommt das Teilchen hoffentlich auch wieder raus. Und dann ist natürlich genau der entgegengesetzte Effekt. Dann gehen die Feldlinien wieder auseinander. Dann wird das Teilchen eine Defokussierung erfahren. Aber diesmal ist der Betrag vom E-Feld stärker. So, und dass Sie dann also netto eine Defokussierung haben. Das rauscht ja hier rein. Am Anfang wird es eher dahin fokussiert. Jetzt wird aber das E-Feld ja stärker, oszilliert ja mit dem Kosinus. Das Ding hat einfach eine endliche Länge. Feld wird also stärker, wenn es rauskommt, ist der Betrag vom Feld stärker geworden, aber diesmal zeigt es nach außen, sodass es also insgesamt nach außen etwas defokussiert wird. Und das muss so sein, denn es wird ja nur dann longitudinal fokussiert, wenn die, die später kommen, ein stärkeres Feld sehen. Also net defocusing, ja. Das ist da noch eine anschauliche, ist, finde ich, ein bisschen anschaulicher als diese Laplace-Gleichung, aber es besagt im Grunde eigentlich fast dasselbe, ja. So, jetzt brauchen wir als nächstes, weil wollen wir das mal ein bisschen quantifizieren. Ich habe jetzt nur von Fokussierstärke gesprochen, Defokussierstärke. Speziell hinterher, wenn es dann in die transversale Strahldynamik geht, muss man sich mit Fokussierstärken befassen. Deswegen sei die jetzt mal hier hergeleitet, wie das longitudinal ist. Seht es also nochmal von der longitudinalen Defokussierstärke, die setzt man dann aber relativ schnell mit der transversalen in Verbindung. Deswegen wollte ich erstmal dieses Bild hier gezeigt haben. Wir hatten aus einer vorigen Gleichung gehabt, dass praktisch die Änderung dieser Abweichung von der Sollenergie gegeben war durch die Spannung. Jetzt ersetze ich die Spannung durch das E-Feld und den Abstand. Ich habe also hier einen Abstand Delta S. So hat man das und das. Gut, Delta S habe ich oben erklärt, das ist die Breite von dem Gap. Jetzt kommt etwas, das war schon in der Übung dran oder wenn nicht, dann wird es kommen. Man ersetzt diese Energieabweichung durch eine Impulsabweichung. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Vorlesung auch in der umgekehrten Reihenfolge mal gemacht. Gut, jetzt führe ich hier, ich habe einfach Energieabweichung in Impulsabweichung transformiert und jetzt führe ich hier eine neue Koordinate ein, eine Koordinate L. Das ist eine Koordinate, die gibt praktisch die Position eines Teilchens innerhalb des Bunches an. Also wenn ich also hier zum Beispiel das Koordinatensystem habe, Z im Labor, und hier fliegen meine ganzen einzelnen Teilchen, sagen wir mal, die seien alle in so einem stabilen Bucket drin, ja, haben also nur eine endliche Ausdehnung, wie es der Akzeptanz entspricht. Dann kann ich hier praktisch eine Koordinate L definieren, die mir zu jedem Teilchen genau die Position relativ zur Bunch-Mitte, also zum Sollteilchen, angibt. Und ich kann eine Beziehung verwenden aus der letzten Vorlesung. Da hatten wir gesagt, wenn also ein Teilchen etwas zu schnell ist, wird es auch mit der Weile da vom Zentrum entfernen, wenn es zu langsam ist, nach hinten wandern. Und die Beziehung zwischen dieser Impulsabweichung und der Änderung dieser Koordinate L ist ja eine Änderung, das ist ein kontinuierlicher Prozess, also das steht mit L' in Verbindung, nicht mit L, ist eben einfach durch diese relativistische Beziehung gegeben. So. Jetzt verwendet man noch einen Ausdruck hier für die Phasenabweichung. Wo hatte ich sie? Für die hier, man setzt jetzt noch eine Verbindung zwischen der Phasenabweichung und der Längenabweichung her. Das ist auch relativ einfach. Das ist eine Übungsaufgabe. wenn Sie als Übungsaufgabe aufkriegen. Warum das so ist, ist aber relativ einfach. Und das setzt man einfach hier oben ein für Delta Phi. Und Sie setzen diesen Ausdruck anstelle von diesem Ausdruck ein. Das können Sie ja machen. Verbindung ist so rum. So, und dann kriegt man einen Ausdruck, wie dieses Delta L' sich verhält. Man hat also praktisch nur diese Bewegungsgleichung, die vorher in Delta E und Phi war, hat man jetzt praktisch transformiert in eine Bewegungsgleichung in L und L', könnte man sagen. Was haben wir hier noch? Okay, also vorher hat man eine Bewegungsgleichung dabei in Verbindung gesetzt, Energieabweichung mit Phasenabweichung. Und das haben wir jetzt einfach transformiert in eine, wir haben die Energie jetzt anders aus, nicht mehr ausgedrückt, sondern durch eine Energieabweichung, sondern eben dadurch, wie schnell entfernt sich ein Teilchen von seinem Sollzustand. Das tut es ja nur dann, wenn es eine Energieabweichung hat. Und statt der Phase setze ich eben nicht mehr die Phase ein, sondern ich setze die Position innerhalb des Bandes ein. Das sind also dann Koordinaten, die sind ja mehr dem realen Leben angepasst. Statt von Energie- und Phasenabweichung spricht man jetzt wirklich von zu schnell Abweichung und nicht am richtigen Ort Abweichung. Ne? Und dann sieht man, dass die Änderung des zu Schnellseins hängt wieder davon ab, wo er ist. Das ist wieder eine praktische Oszillatorgleichung. Und Sie können sagen, dieses Delta L, ich schreibe es mal hier hin, ist per Definition ist ein Ausdruck Q mal L, und das nennt man dieses QL, nennt man die Defokussierstärke oder Fokussierstärke, in dem Fall ist es ja noch eine fokussierende. Und die Einheit muss sein 1 durch Meter, ne? Das ist sowas wie eine Linse, da brennt man ja auch die Brennweite, gibt man drückt man aus als einen reziproken Abstand. DL' ist einheitenlos, L hat eine Einheit, muss QL also 1 durch Meter haben. Okay, und die ist im Allgemeinen ist kleiner als 0, denn nur dann fokussiert die ganze Geschichte. Ja. Wenn er also hier zu groß ist, muss das darauf achten, dass es in Zukunft kleiner wird. Das hatten wir, so hat man Beschleuniger eingestellt. Fokussierstärke ist also bei vernünftiger Phase eben negativ. Okay. Dann auf zu neuen Daten. So, also im nächsten Schritt wird man das jetzt in Verbindung setzen zur transversalen Fokussierung. Okay, jetzt rücke ich wieder mit meinem Potential an, also nicht mit dem Schlimmen von der Phase, sondern mit dem, was ich vorher hatte, mit der Laplace-Gleichung. So. betrachten wir das Ganze mal jetzt nicht relativistisch. Wenn man es relativistisch macht, wird es nur länger. Das Ergebnis ist aber dasselbe. Wir hatten also gesagt, wenn wir da fokussieren, könnte man also ein Potential Phi von L nehmen. Und wenn das einen harmonischen Oszillator geben soll, dann kann man sagen, muss das Potential etwa so aussehen. Dann hat man eine Kraft, die ist die negative Ableitung des Potentials. Das ist also minus K mal L. Und das ist, ja, weil es eine Kraft ist, ist das Masse mal Beschleunigung. Jetzt verwandeln Sie die Ableitung nach der Zeit in eine Ableitung vom Ort. Relativ einfach. Kommt einfach ein Term V-Quadrat davor. So, und dann haben Sie das zweite Ableitung von L. Ist minus K durch L. M0V² mal L ist wieder der harmonische Oszillator. Und jetzt ist, naja, ganz einfach, ist dieses DL' ist ja nichts anderes als L2' mal DS. DS war die Länge von dem Gap. Also um wie viel ändert sich sozusagen die Energieabweichung? Ne? Genau um das Stück, einfach differenziert. Das setzt man ein und dann kriegt man, das ist minus K mal Delta S durch M0V², einfach das da vorne eingesetzt. Jetzt hatten wir vorhin gehabt, dass Delta L' durch L definitionsgemäß dieses QL sein muss. Gut, teilen wir Delta L' durch Delta L, durch L. Und dann kriegen wir, das QL gerade ist, jetzt machen wir einfach, ersetzen wir, was wir sagen, dieses K hier ist ja ganz offensichtlich proportional zu diesem Q. Und das sind ja Konstanten. Das ist ein Minus hier. Runter?
Eine Zeile drunter. Da schaut es so aus, als ob zwischen dem K und dem Delta S ein Minus sei.
Oh, das ist eine optische Täuschung. Ja. Okay, jetzt setze ich wieder das ein, was ich oben hatte, ne, mit diesen zweiten Ableitungen von den Potentialen. Jetzt statt Z benutze ich L. Die beiden unterscheiden sich ja nur um eine Konstante. Diese Konstante ist gerade, wo das Zentrum von dem Bunch gerade ist, aber das ist eine Konstante. So, und dann nenne ich einfach, verpasse ich den entsprechende Indizes, Kx plus Ky. Das gleich dem, das nenne ich, ist gleich 2 mal K transversal, und das ist gerade minus K longitudinal. Ne? Jetzt hat man also praktisch die longitudinale Fokussierstärke in Verbindung gebracht mit der transversalen. Das heißt, die beiden sind nicht unabhängig wählbar. Ja? Dann also jetzt hier, dass die transversale Fokussierstärke ist minus 1/2 K der longitudinalen. Und natürlich gilt dann umgekehrt. Das ist das eigentliche Wichtige. So. Das ist die wichtige Gleichung. Ne? Also sobald Sie Ihre longitudinale Fokussierstärke festgelegt haben, ist automatisch auch klar, dass die transversale Defokussierung festgelegt ist. Ne? Also je stärker Sie longitudinal den Strahl beisammen halten wollen, ja, umso stärker werden Sie ihn auch transversal defokussieren. Und das, wenn man das relativistisch macht, das war ja jetzt rein klassisch, dann muss man halt viel mehr Gammas und Betas rechnen, aber es kommt dasselbe raus.
Meine Frage, in der dritten Zeile, die erste Fläche, bin ich da wirklich der Quadrat, weil ich einmal KL und dann nochmal mal AL.
Da muss wahrscheinlich ein DS stehen. Oder gar nichts. Entschuldigung, hab ich zweimal gemalt. Ja. Ja, danke, danke, danke. Im Skript steht's richtig. Ja, passiert manchmal, dass man halt. Ja, tut mir auch leid, dass ich das da vorhin verhauen habe mit dieser Separatrix. Im Skript ist es richtig. Das ist halt beim Abmalen passiert. Auch der Lehrkörper ist nur ein Mensch. Okay, jetzt haben wir das. Zusammenhang zwischen longitudinal und transversaler Fokussierung bzw. Defokussierung. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde, da könnte ich noch eine Sache bringen. Das ist der Time-Transit-Faktor. Ich dachte, das packe ich nicht, aber die Viertelstunde haben wir noch. Dann haue ich Ihnen den auch noch um die Ohren. Das ist aber nicht wild. So, dieser Transient-Time-Faktor, das heißt also eingedeutscht Durchflugszeitfaktor, der berücksichtigt eben die Tatsache, dass das Teilchen eine endliche Zeit sich in diesem Gap aufhält und dass sich das E-Feld in dieser Zeit ja ändert. Das hatte ich ja auch benutzt, um klarzumachen, warum man da eine Defokussierung hat, aber es hat auch einen gewissen Einfluss auf die Beschleunigung, die nimmt nämlich etwas ab. So, zeige ich mal wieder dieses Gap ein, das ich vorher hatte, aber richtig. So. Das habe jetzt mal eine Länge L. Und ein E-Feld E. Und das schwingt eben mit U0 durch L. Legt ein E-Feld an, das ist gegeben durch Spannung durch Abstand, eben im Kosinus und einer gewissen Sollphase, die eben das Teilchen sieht, wenn es genau zur Zeit t gleich 0 sich da befindet. Das heißt also, wenn ich bei z, dann muss noch z einmalen, bei z gleich 0 ist phi gleich die Sollphase, genauso wie wir es haben wollen. Jetzt ist es so, wenn L eben endlich ist, wird E von Z nicht mehr konstant in der Zeit sein. Aber wir machen eine Näherung, um das überhaupt ausrechnen zu können, oder mit sinnvollem Aufwand ausrechnen zu können, sagen wir mal so. Das ist eine erste Näherung, die wir jetzt mal machen. Die ist jetzt abweichend von dem, was ich vorhin gesagt habe mit dem Einschnüren. Wir sagen jetzt also wirklich, das Feld zu einer gewissen Zeit hängt also nicht mehr vom Radius ab und auch nicht vom Z. Also man nimmt jetzt wirklich an, dass das direkte Linien sind. In erster Näherung ist das voll in Ordnung, das kann man machen. So, da ist der Energiezugewinn. Der infinitesimale Energiezugewinn ist... Gut, einfach Spannung mal Ladung. Ne? Das ist also jetzt einfach elektrisches Feld mal Strecke mal Ladung ist der infinitesimale Energiezugewinn in einer sehr kleinen Strecke jetzt ds. Man muss das jetzt praktisch dann darüber integrieren. Ne? Sondern ist der Gesamtenergiegewinn, dann mache ich jetzt ein großes Delta, das ist eben das entsprechende Integral. Das ist eben von minus L halbe bis L halbe muss das eben integriert werden. Und dann setzen Sie einfach die Additionstheoreme mal für den Sinus und den Cosinus ein. Die findet man ja im Bronstein oder sonst wo. Okay, da hat also man das Additionstheorem benutzt und man hat insbesondere etwas benutzt, dass man sagt, in einer Näherung, weil es sonst wirklich hässlich wird, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht, das Beta von T konstant ist. Das ist natürlich jetzt eine etwas widersinnige Näherung. Erstmal möchte man meinen, wenn man sagt, na, ich will ja genau beschleunigen, ich will ja das Beta eigentlich erhöhen in dieser Strecke. Aber wenn ich das da einsetze, dann wird es so hässlich, dass man es praktisch integral praktisch nicht mehr vernünftig gelöst kriegt und sagt, naja, wenn sich das Beta jetzt nicht allzu viel ändert, ich kann es ja um wenige Promille ändern, kann ja viele von diesen Gaps hintereinander bauen, dann kann ich schon sagen, innerhalb dieses Gaps ist es eben einigermaßen konstant. Ich setze es eben einfach als konstant ein und man sieht, die Näherung funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Dann kriegt man also für diesen Energiezuwachs das Folgende. So, und das definiert man jetzt einfach als U0 mal QE. Das wäre der stinknormale Energiezuwachs, den man erwarten würde, wenn man sagt, na, ich durchfliege eine Spannung U0 mal Cosinus der Sollphase mal meiner Ladung. Das ist, was man in erster Näherung erwarten würde, aber jetzt kommt eben noch dieser Korrekturfaktor dazu. Das ist eben der ganze andere Mist hier. Und wenn man das aufschreibt, dann kriegt man unter Verwendung von um mal das Omega zum Beispiel rauszuschmeißen, dann kriegt man eben das T gerade das hier ist. Das ist dieser Korrekturfaktor, ja. Und man sieht natürlich, dass anschaulich auch einigermaßen stimmt. Also man natürlich, je kürzer dieses Gap wird, desto weniger Zeit hat er das Feld, sich praktisch zu ändern, weil das Teilchen schneller durchfliegt. Also sollte der Korrekturfaktor umso kleiner werden, je kleiner, dieses T wird etwas sein, das ist irgendwie kleiner als 1. Und es wird sich der 1 umso mehr annähern, also es wird umso weniger eine Rolle spielen, desto kürzer das Gap wird. Und das sieht man dann auch an diesem Ausdruck hier. Man hat also irgendwas, ich nehme einen Ausdruck hier und nehme ihn mit dem Sinus vom Kehrwert mal. Und wenn also L jetzt sehr klein wird, dann wird das Argument von dem Sinus sehr klein. Dann kann ich also den Sinus gleich dem Argument setzen. Das kürzt sich raus und ich kriege 1. Also wenn L gegen 0 wird, ja, wenn L klein wird, kann ich den Sinus hier vernachlässigen, kürze ich alles weg, wird T etwa gleich 1. Und in Wirklichkeit hat man das in normalen Beschleunigern, schreibe ich jetzt mal hier hin, ist die Länge etwa so gewählt, also im normalen Beschleuniger ist die Gap-Länge etwa ein Drittel bis ein Viertel von diesem Beta-Lambda. Beta-Lambda ist der Abstand zwischen den einzelnen Gaps. Und ein Drittel davon geht etwa für die Gap-Länge drauf und dann kriegt man, wenn man das eben hier einsetzt, kriegt man für diesen T-Faktor irgendwas von 80 bis 90%. Also man verliert effektiv an Spannung dadurch, dass die Spannung sich zeitlich ändert durch die endliche Flugzeit. Deswegen nennt man das Transient Time Factor oder auch T-Faktor oder einfach nur T. Okay, damit wäre ich durch. Auch mit dem longitudinalen Geschäft. Und beim nächsten Mal wird es dann, rein transferbar sozusagen. Und wenn Sie bitte Fragen haben, dann los. Ja. Hilft mir auch, das Ganze noch vielleicht anders oder besser darzustellen. Okay, Dankeschön.